Tag Talk.
Präsentiert vom Kulturplatz Davos, Kulturschuppe Klosters, Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung.
Hey, schön, dass ihr gekommen zum ersten TikTok Talk in Davos. Im Kulturplatz. Wir haben mit dem Format ja das Klosters gestartet im Kulturschuppen. Wir sind da jetzt ein bisschen am Outsourcen, dass wir in Davos haben wir ja natürlich auch sehr viele spannende Leute, wie zum Beispiel Evelyn. Schön, bist du da.
Danke.
Ich bin der Yves Weibel, Redakteur von der Davoser Zeitung. Aber zum Glück geht es ja heute Abend nicht um mich, sondern um dich. Ja, also du hast sehr viel gemacht in deinem Leben. Ich könnte, glaube ich, auch die ganze Stunde von deinem Lebenslauf reden. Aber es ist eigentlich schön, dass...
Das bringt das Alter so mit sich.
Dass du eigentlich für uns Rede und Antwort stehst. Wir werden zuerst ein Gespräch halten und dann sind ihr natürlich auch herzlich eingeladen, zu euch zu beteiligen, zu gegebener Zeit. Du bist ja Zürcher Oberländerin.
Das ist
du bist zu der HGK 2020. Was hat denn die auf Davos verschlagen aus dem Zürcher Oberland?
Was hat mich nach Davos verschlagen? Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, 2020-Pandemie. Das war halt so eine Planänderung vom Leben. Ich habe da nicht so recht gewusst, was auf mich zukommt. Wir hatten eigentlich andere Pläne gehabt. Allerdings dann durch die Pandemie gar nicht können durchführen oder noch nicht können durchführen. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass man müssen sagen, ja, wäre vielleicht schon noch gut, gleich wieder irgendwie so einen Job zu finden. Und dann ist das Inserat gewesen von Hochgebirgsklinik Davos. Und ich habe gedacht, Hochgebirgsklinik Davos, kenne ich eigentlich gar nicht. Und das, obwohl ich irgendwie schon lange Jahre in der Rehabilitation eigentlich gearbeitet habe. Dann habe ich das Inserat gelesen und dachte, Kopf, das ist richtig spannend. Das hat mich dann einfach angezogen und irgendwie das Gefühl gehabt, ja, da kann man richtig etwas daraus machen. Und dann habe ich mich beworben, bin dann eingeladen worden und angestellt. Und es ist wirklich relativ schnell gegangen, das kann man auch sagen. Und ich habe in der Pandemie nicht eine einzige Person live gesehen in meinem Bewerbungsverfahren. Also, als ich dann das erste Mal in Davos in der Hochgebirgsklinik angekommen bin, habe ich dann die Menschen zum ersten Mal live gesehen. Das war schon noch ein bisschen interessant. So habe ich mich also noch nie anstellen lassen. Sonst.
Ja, aber du hast ja, also, bist ja auch zum Beispiel bei der Reha-Klinik Dusenang, ist es, glaube ich, bist du ja auch lang gewesen. Da bist du aber schon im Clavadel, bevor du mal bei der Hochgebirgsklinik angefangen hast. Also ja, Davos hast du kennt, du hast gewusst, Davos liegt.
Das habe ich zumindest gewusst, ja. Davos ist jetzt wenigstens auch nicht ganz unbekannt. Also im Übrigen war das natürlich schon auch noch ein Punkt gewesen. Es sind ja ganz, ganz viele Reha-Kliniken irgendwo auf einem Berg oben. Und was ich gewusst habe, was ich sicher nicht mehr mache, in einem 300-Seelen-Dorf irgendwo auf einem Berg oben, wo nicht in der Nähe von die Heim ist. Und Davos, das bietet eine Stadt, das hat ein Umfeld, da läuft noch ein bisschen etwas. Und da muss ich sagen, ja, Davos, das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit, um nochmal weggehen und eine Rehabilitationsklinik irgendwo ein bisschen in der Höhe zu betreiben. Und ja, ich habe bei den Zürcher Reha-Zentren, damals waren es noch Zürcher Reha-Zentren in Wald, das war eigentlich meine erste Erfahrung in der Rehabilitation. Dort bin ich auch 2003 nach den Hirslanden eigentlich und bin dort geblieben bis 2009, also relativ lange Rehabilitationserfahrung dann dort können aufbauen. Nachher zu Zurzach Care, dann zu Dusenang und dann eben ja Pandemie und dann halt nach Davos. Das sind so meine Rehabilitationsjahre jetzt bis jetzt.
Mhm. Ja, wenn du sagst, das Inserat hat dich gerade interessiert, was macht denn für dich die Hochgebirgsklinik jetzt so speziell im Gegensatz zu anderen Reha-Zentren, wo du schon hast dürfen mitarbeiten oder leiten?
Ja, was mich dort extrem angesprochen hat, ist wirklich Forschung, Education und Klinikbetrieb, alles auf einem Medizincampus. Und da habe ich gefunden, das ist wirklich ein moderner Ansatz, den es ja, teilweise natürlich auch gibt. Also es gibt andere Reha-Kliniken, die auch Forschung betreiben. Aber mich hat es dort so angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, ja, das hat recht viel Potenzial. Also das kann wachsen. Das ist ein Fokus drauf. Das ist nicht etwas, was man jetzt einfach auch noch nebenbei macht, sondern das soll wirklich eine Vision sein, wo sich eben die drei Bereiche, also eben Forschung, Education, Klinikbetrieb, die sich wirklich ergänzen und wo man durchaus dann eben auch aus den Forschungsaktivitäten und aus der Erkenntnis, die man daraus hat, dass man die auch wieder einfließen lassen in den ganzen Klinikbetrieb. Und das ist am Anfang viel hat man darüber geredet und es hat vielleicht gar noch nicht so richtig gespielt. Das hat schon Forschungsbetrieb dort, aber man merkt jetzt langsam, auch wir als Hochgebirgsklinik haben jetzt eine eigene Forschungsmission, wir haben ein eigenes Forschungsteam auch. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass eben auch die Forschungsteams miteinander, dass die sich eben auch gegenseitig noch Synergien nutzen, sich austauschen, dass da ganz ein Haufen Know-how eigentlich auf einmal drin spielt und wo man kann nutzen für Weiterentwicklung. Und ich glaube, je mehr von diesen Top-Cracks wir da auf dem Platz haben und alle wollen die Forschung betreiben, ich glaube, je spannender wird das, je mehr kann sich das entwickeln, das potenziert sich einfach mit der Zeit. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt gewesen, der mich enorm interessiert hat. Campus-Idee habe ich auch gut gefunden. Ich glaube, auch für Mitarbeitende ist das einfach ein spannendes Feld, wenn man kann sagen kann, ja, man arbeitet am Patienten im klinischen Betrieb. Man hat vielleicht auch die Möglichkeit, noch Forschung zu betreiben. Man kann vielleicht in der Ausbildung noch irgendetwas mitgestalten, Vorträge halten oder eben auch sonst Vorträge besuchen. Ich glaube, das ist einfach so ein befruchtendes Klima, das ich mir gut vorstellen konnte und wo immer mehr jetzt auch so zum Leben erweckt wird.
Mhm. Ja, wenn du vom Forschungsauftrag von der Hochwirksklinik redest, was ist denn da, was kann man sich da genau vorstellen? Also, was forschen die genau?
Also, wir als HGK, wir haben jetzt vor allem in der kardiologischen Rehabilitationsforschung einen Fokus. Das ist ja auch eines von unseren Hauptgebieten natürlich, die kardiale Rehabilitation. Wir haben aber sonst, ganz ursprünglich hat das Ganze ja Allergie-Campus geheissen. Weil von der DNA her ist die Hochgebirgsklinik eine deutsche Klinik. Man hat dort vor allem sich mit Patienten, die allergische Erkrankungen hatten, auch gekümmert. Die Dermatologie ist noch so ein bisschen ein Überbleibsel jetzt auch bei uns. Also das haben wir weitergezogen, gehört zu der DNA, ist dann mehr pneumologisch noch geworden. Und dort hat man dann vor allem mit CK Care, das ist Christiane Kühne, das ist eigentlich die Ehefrau von Herrn Kühne, darum die hat dann deren Institution den Namen gegeben. Die haben vor allem sich um Allergieforschung angefangen kümmern. Das ist eigentlich so ihr Hauptfokus gewesen. Und das ist 2009 ins Leben gerufen worden, bereits auf dem Campus vom heutigen Medizincampus Davos. Und eben damals hat es noch Allergie-Campus geheissen. Man hat dann auch lange den Namen gar nicht mehr weggebracht. Also gerade wieder vergessen, heute heisst es Medizincampus Davos.
Ja, und jetzt gerade bei der Forschung ist ja im Moment in der ganzen Gesellschaft ein bisschen geschlechterspezifische, kommt ja immer mehr auf. Also auch, ich war gerade letzte Woche an einem schönen Tag gewesen, wo da eigentlich sehr fest behandelt worden ist. Und gerade in der Kardiologie gibt es ja da rein von den Geschlechtern her auch verschiedene Abläufe von der Krankheiten, Symptome. Untersuchen die da auch jetzt an der HGK?
Ja, das ist eine äußerst spannende Frage. Ich bin ganz froh, haben wir da noch ein paar Ärzte bei uns.
Ich darf natürlich auch eine Ärztin antworten, wenn wir gerade eine da haben.
Greta, wir haben heute Morgen uns ja kurz unterhalten, weil ich gedacht, Greta, sie ist da Spezialistin, eine von unseren Top-Kardiologinnen, die wir bei uns haben. Und ich gedacht, oh, jetzt muss ich noch schnell, jetzt wollte ich noch etwas fragen wegen schlechter spezifischer Behandlung. Hilfe, ich bin keine Ärztin, also frage ich doch gescheiter unsere Ärztinnen. Und Greta hat dann natürlich gerade angefangen zu erzählen und dann sagt sie, komm dann heute Abend auch. Und dann habe ich gesagt, ja super, dann musst du nicht mehr weiter erzählen. Dann übergebe ich dir nämlich das Mikrofon. Also es ist so spannend, Greta,
erzähl. Ja, also wenn du mich da am Gang was fragst, dann da komme ich dann nicht mehr los. Da bin ich gerade zu spät zum nächsten Termin gekommen. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Es gibt Gott sei Dank jetzt auch Kardiologinnen, man möchte es fast nicht meinen. Und also wir setzen uns da auf alle Fälle ein, dass wir die Geschlechter ganz genau auch mit einbeziehen in die Forschungsdaten. Wir versuchen das sogar zu den retrospektiven Daten, die wir haben. Ich bin auch in der Forschungsgruppe da international am Schauen, dass wir sogar Daten, die schon erhoben wurden, noch auf Subgruppen untersuchen, was Rehabilitation, kardiovaskuläre Rehabilitation angeht. Das wird hoffentlich Ende des Jahres dann publiziert. Spoiler Alert, es gibt nicht so viele Daten, die man auswerten haben können. Ich habe zwar 15.000 Titel mir anschauen dürfen und Abstracts, aber nicht wahnsinnig viel davon kann man leider brauchen. Also es ist ein ganz großer Fokus, dass wir die Erkrankungen, die wir gut kennen, auch jetzt nochmal frauenspezifisch untersuchen und die Erkrankungen, die wir nicht so gut kennen, die vor allem bei Frauen auch jetzt, sage ich mal, mehr erkannt werden, wahrscheinlich schon immer da waren, auch die uns nochmal ganz genau anschauen in der Rehabilitation. Und das ist, da könnte ich Stunden reden, das ist ganz, ganz spannend und das wird hoffentlich ganz, ganz vielen Frauen, Patientinnen in der Kardiologie zugutekommen.
Danke, Greta. Da bin ich natürlich absolut überzeugt, das wird so sein. Das ist wie, man hat da den Fokus halt früher nicht so fest drauf gehabt. Man hat die Daten wahrscheinlich immer mehr von den Männern einfach genommen. Und ja, nicht alles lässt sich da ganz genau, oder sagen wir mal, nicht ganz genau ableiten. Oder gibt es doch einen Unterschied?
Ja, und also die ganze Forschung braucht ja Platz.
Die braucht auch Platz.
Braucht ja auch ein bisschen Platz. Ihr seid ja am Bauen. Wann genau entsteht denn jetzt bei der Hochgebirgsklinik alles?
Also, da sind wir an einer ganzen Masterplanung, das so viel kann man schon sagen. Was ja schon gebaut worden ist, das sind die ganzen Renovationen von der Klinik selber. Wir haben dort auch den Anbau gemacht, Restauration und Therapiegebäude. Das ist eigentlich von dem ganz alten Gebäude, das jetzt dort noch steht. Das ist so ein rosarotes irgendwie Teil. Also End of Life, das ist auch nicht mehr genutzt. Das wird dann irgendwann so im nächsten Frühling auch zurückgebaut. Das hat man dann können alles dort vorzügeln. Das sind so die ersten wichtigen Renovationsarbeiten, die man da gemacht hat. Man hat auch ganz viele alte Bauten schon zurückgebaut. Also die vielleicht vor 10 Jahren oder 12 Jahren mal noch den Wolfgang dort abgefahren sind, rechterhand geschaut haben, die haben ganz viele hohe Bäume gesehen und ganz viele uralte Gebäude. Und die sind eigentlich damals alle end of life gewesen. Also jetzt von denen stehen nicht mehr besonders viele dort. Dann kann man sagen, Klinikgebäude, da hat es auch noch ein bisschen Platz. Da kann man sicher noch, kann man noch ein bisschen mehr machen. Das sind wir jetzt auch am Diskutieren, was könnte dort noch entstehen, falls. Dann haben wir eine Zone, wo eigentlich im Norden und im Süden, wo mit Wohnungen, also das geht vor allem um Wohnungen dort. Gerade im Norden sind wir jetzt dann fertig, mit den ganzen Personalwohnungen zu renovieren. Das gehört jetzt allerdings nicht der Kühne Stiftung. Das Land ist mal verkauft worden zu der Zürich Versicherung und die tun das Ganze umbauen. Und im Süden, dort ist eine riesige Baugrube und dort unten entstehen drei grosse Häuser, also nochmal etwa rund 100 Wohneinheiten für Mitarbeitende. Vor allem auch, ja, also wir wachsen selber als Klinik, aber eben auch die Forschungsbetriebe sollen wachsen und es sollen auch noch mehrere Forschungsbetriebe eben jetzt in die Forschungsgebäude ins 2 kommen. Das haben wir ja vor einem Jahr eröffnet. Dort ist im Moment CK Care drin, Cardio Care, also eigentlich so die eigenen Forschungsinstitutionen von der kühnen Welt. Aber da gibt es jetzt auch Platz für wirklich Forschungsinstitutionen, die sich eben in Davos ansiedeln wollen. Und das Thema ist eben dort auch, dass ja der Kanton Graubünden sagt, ja, wir hätten Chur gerne so als, das ist unser Edukationsstandort und Langquart Industriestandort. Und Davos soll wirklich zu einem Forschungsstandort, das ist es schon, aber eigentlich sich noch weiterentwickeln mit weiteren Forschungsbetrieben. Und auch der Kanton wird sich dort einmieten mit einem Projekt und ja, hat sich auch ein bisschen beteiligt an diesen ganzen Bauten. Und ich glaube, auch das ist natürlich zeigt, wie wichtig das für uns eben dann auch die Politik wieder ist, der Kanton wieder ist, um sich da irgendwo gegenseitig zu unterstützen. Ja, und ich glaube, das sind so die drei Hauptfokus. Forschungsgebäude, Wohneinheiten und der Klinikbetrieb, der eigentlich so ein bisschen in der Mitte steht, mit dem jetzigen Haus. Wir haben dort noch ein sehr altes Gebäude, das ist noch die Eltern-, Jugend- und Kinderabteilung, die wir dort drin haben. Ja, dort müssen wir sicher auch mal etwas machen. Auch das Haus ist jetzt nicht mehr unbedingt wirklich so auf dem neuesten Stand, um das einmal so nett auszudrücken. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Das ist, glaube ich, schon auch der Punkt.
Mhm. Ja, du hast mir mal noch erzählt, dass gerade auch Diversifikation eine grosse Rolle spielt beim Ausbau. Dass ihr, also was wollt ihr denn mit dieser Diversifikation erreichen? Was wollt ihr mehr eigentlich haben von dem Neubau?
Ja, wenn es einen Neubau gibt, muss man das sagen. Oder, aber ich glaube, einfach wenn man noch wachsen wollen, dann muss man sich einfach immer gut überlegen, ja, macht man eine hochspezialisiert, nur eine einzige Fachrichtung zum Beispiel, oder? Und dann hat man einfach einen Haufen Betten und kann wahrscheinlich effizienter arbeiten. Will man ein bisschen die Risiken verteilen, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Disziplinen. Und dann muss man aber eigentlich so viel Platz haben, dass eben die Disziplinen nicht zu klein sind. Einfach auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, aber auch aus fachlichen Gründen. Es ist nicht so spannend, wenn das zu klein bleibt und dann ist immer ein Arzt mehr oder weniger alleine. Das ist einfach wie zu wenig. Oder man kann das sind dann einfach so Schlüsselpersonen, die dann einmal da sind. Und ja, wenn es ihnen nicht mehr so gefällt, weil es der Austausch vielleicht fehlt, dann sind sie wieder weg. Und dann ist aber eine ganze Disziplin irgendwie fast in Frage gestellt. Also muss sich das gut überlegen, mit welchen Disziplinen Disziplinen, wie viel will man wirklich haben, wie gross sollen die sein und wo könnte man allenfalls noch etwas weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ja immer auch, da muss man immer ein bisschen auch in die Umgebung schauen, oder? Was macht der Markt, was macht Politik, was machen Mitbewerber, wie entwickelt sich, sind so gesellschaftliche Entwicklungen, politische Entwicklungen, was fließt da, oder was beeinflusst uns dann als Klinik auch und wie reagieren wir oder auf das oder wie versuchen wir vielleicht auch zu antizipieren, wie können wir Risiken minimieren, wie können wir dann aber auch Chancen packen, die sich eben immer wieder bieten. Also ganz klar sagen können wir es nicht. Was wir sicher machen, ist, die Bereiche, die wir haben, weiterentwickeln. Das ist klar, dort werden wir uns immer mehr auch innerhalb der Disziplinen vielleicht noch zusätzliche Schwerpunkte können setzen, aber die einfach sehr gut dazu passen. Wir werden sicher in der Pneumologie grösser werden. Das ist sicher ein Fokus. Und die anderen Disziplinen jetzt mal so behalten, wie wir es haben. Weil die Klinik jetzt, wie wir sie haben, ist voll ausgelastet. Also so viel Spielraum haben wir eben nicht mehr. Weil wenn wir jetzt etwas Neues aufbauen, geht das zulasten von einer Disziplin, die wir jetzt schon haben. Und das wäre eigentlich auch nicht so sinnvoll. Das sind halt so die Überlegungen, die man in der Klinik dann macht.
Ja, wenn du davor redest, dass Klinik ausgelastet ist, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
Absolut.
Also, sind wir froh. Spricht ja eigentlich für Klinik.
Definitiv.
Und es ist ja eine Privatklinik, oder?
Genau, es ist Teil von einer Stiftung. Mhm. Und wir sind privatwirtschaftlich geführt, ja.
Ja, und eben, also, wenn es ausgelastet ist, macht ihr in dem Fall auch kein Minus.
Das ist so, ja.
Was schön ist für einen Gesundheitsstandort.
Absolut. Nein, das ist... Also, das ist aber auch, man muss schon auch realistisch sehen, das sind, also die Tarifsituation im Gesundheitswesen ist wirklich angespannt. Also da kann man jetzt nicht irgendwie aus dem Vollen schöpfen oder irgendwie sich irgendetwas erlauben. Also das ist eigentlich immer sehr hart auf die Kante genäht. Es muss alles passen, die Auslastung, die kann einmal zusammenbrechen, dann ist der Monat schon nicht gut. Und wenn alles gut läuft, dann läuft es gut. Aber es ist extrem verwundbar, kann ich jetzt mal sagen, so eine Klinik. Oder? Es könnte jetzt eine Disziplin, fallen vielleicht zwei Ärzte aus, kann man vielleicht nicht mehr füllen. Schon ein bisschen schwierig. Das können vielleicht die anderen Disziplinen gar nicht unbedingt kommt immer darauf an. In einer grossen Disziplin weniger schwierig. Eine kleine Disziplin, wo jemand ausfällt, könnte dann schon rechte Schwierigkeiten bedeuten. Aber jetzt sind wir sicher voll, werden alles dran setzen, dass wir das weiter stabilisieren können. Ich glaube, es geht ja darum, das wirklich nachhaltig zu entwickeln, so dass die Hochgebirgsklinik Davos stabil und gut und gesund kann in die Zukunft gehen. Mhm. Und dass wir unseren Mitarbeitenden einerseits einen sicheren Arbeitsplatz auch bieten können und dass wir auch eine Sicherheit und eine gute Qualität auch weiterhin für alle unsere Patienten bieten können.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für die Hochgebirgsklinik. Weil Davos ist ja nicht nur ein Forschungsstandort, es ist ja ein Sportstandort. Ja. Sozusagen. Da bist du ja kein unbeschriebenes Blatt. Du bist ja unter anderem beim HCD im Verwaltungsrat und bei der GC Frauenfußball heisst es, glaube ich, offiziell.
Genau.
Vizepräsidentin.
Das stimmt, ja.
Selber Fußballerin gewesen?
Ja.
Jetzt, wenn du selber Fußballerin gewesen bist, du bist jetzt nicht mehr aktiv,
nein.
Leider.
2-3 Jahre nicht mehr.
Was hat sich jetzt gerade zum Beispiel im Frauenfußball tun, seit du angefangen hast? Also, du hast mir ja gesagt, in den 70er Jahren ungefähr bist du noch auf dem Fußballplatz gestanden.
Ja, dort habe ich angefangen.
Ja.
Sonst wäre ich jetzt auch pensioniert. Ja. So die anderen Legenden, die es da noch gibt. Genau. Ja, aber was hat sich tun? Da hat sich unglaublich viel tun. Ich habe angefangen im 78 spielen und Frauenfußball ist so im 70 etwa in der Schweiz hat sich das so sind es ist so die erste Meisterschaft wieder entstanden. Also ist doch ein Weile her, 55 Jahre, also schon bald 50 Jahre her, wo ich gespielt habe. Es ist also doch wirklich ein Moment her und ja, also ich bin immer das einzige Mädchen in der Schule, wo Fußball gespielt hat. Ich habe als Mädchen das Gefühl gehabt, ja gut, dann spiele ich halt dann mal bei den Männern mit. Also meine, was soll ich denn sonst machen? Aber das ist für mich so eine logische Entwicklung, also so ein logischer Gedanke gewesen, so mit 9, 10. Ich spiele halt dann mal bei den Männern. Ich muss einfach halt, aber das geht ja jetzt auch. Als Kind kann ich ja auch bei den Buben spielen, also werde ich halt dann irgendwann bei den Männern spielen. Also irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das dann doch nicht so wird sein. Aber der Fußball hat sich dann entwickelt. Mit 15 habe ich dann irgendwo herausgefunden, respektive mein Vater hat das herausgefunden, dass es tatsächlich eine Frauenmannschaft gibt, einmal in Rapperswil. Und es hat hier irgendwie zwei Ligen gegeben, eine erste und eine zweite Liga. In der ersten Liga etwa 10 und in der zweiten Liga weiss ich auch nicht mehr, wie viele Mannschaften da waren, noch ein bisschen mehr. Ja, und dort habe ich angefangen. Und ich habe eigentlich gar nicht realisiert, dass ich jetzt in der obersten Liga von der Frauen, vom Frauenfußball spiele. Also das habe ich dann erst nach dem ersten Spiel gemerkt. Also das war wirklich so ganz eine andere Welt gewesen. Natürlich keine Zuschauer, nichts. Und es ist einfach Fußball spielen auf einem Rüebli-Acher ist es mehr oder weniger gewesen. Halt, aber man muss auch sagen, im Männerfußball ist natürlich früher auch alles noch ein bisschen anders zu und her gegangen. Also das war noch längstens nicht so professionell gewesen und längstens auch nicht so viel Geld dahinter gesteckt wie heute. Also da sind ja die Männer auch noch nicht alle Profis gewesen, wie die heute sind. Also da hat sich unglaublich viel getan. Also ja. Wir haben auch keine, oder es hat ja damals eine Nationalmannschaft, hat es dann irgendwann mal gegeben. Dann hat es die ersten Länderspiele gegeben. Das waren einfach Freundschaftsspiele gewesen. Europameisterschaft, da hat es dann irgendwann mal angefangen gegeben, so Ausscheidungswettkämpfe. Also das ist dann, ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich würde sagen, das war schon nahe bei den 90er Jahren gewesen. Und seither hat sich dann natürlich sprungartig einiges immer mehr entwickelt. Und die Schweiz hinkt eher ein bisschen hinten rein. Also da sind es natürlich andere Länder, die viel weiter sind.
Wenn du für die Nationalmannschaft, hast du mal für die Nationalmannschaft gespielt?
Ja, mehrmals, ja.
So schönste Erlebnis in der Nationalmannschaft? Ja, wenn du jetzt gerade müsstest.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wo wir gespielt haben. Die schönsten Erlebnisse waren eigentlich, zusammen mit dem Team irgendwo hin zu gehen, das Spiel zu spielen und nachher zusammen in den Ausgang. Und nachher irgendwie einfach ein Erlebnis gehabt zu haben, das war für uns eigentlich das Größte gewesen, dass wir so als Team haben können noch immer hingehen. Das Team war ja nicht nur von Zürich gewesen, man hat dann so von der ganzen Schweiz die Spielerinnen kennengelernt. Und so in die Welt rauszukommen, für mich als junge Frau, war toll gewesen, oder? Man ist dann so das erste Mal neu hingeflogen auf ein Länderspiel. Also das waren eigentlich die Erlebnisse gewesen. Und was dann auf dem Platz passiert hat, ist zwar natürlich auch gigantisch gewesen, aber irgendwo, das ist mir weniger geblieben als so der Zusammenhalt und so das Abenteuer, wo man sonst vorher gar nicht hat zu unserer Zeit.
Ja, und wenn du hast vorhin gesagt, die Schweiz hinkt ein bisschen hinten an. Jetzt gerade, wo der Frauenfußball, die Entwicklung des Frauenfußball angeht, welche Länder sind denn so ein bisschen Vorreiter? Oder wem müsste sich die Schweiz das Vorbild nehmen, deiner Meinung nach?
Ja gut, das ist jetzt noch recht schwierig zu sagen, weil die Schweiz ja gleich andere Voraussetzungen hat als vielleicht ein bisschen grössere Länder. Vorreiter, ich glaube, Amerika hat es mal ganz gut gemacht. Das ist eigentlich nicht ein typisches Fußballland, aber im Frauenfußball eben schon. Und das haben sie dann relativ stark angefangen. Ich würde sagen, die haben, glaube ich, ich meinte, im 91, der Emil würde mich dann korrigieren, wenn ich etwas Falsches erzähle. Ich glaube, im 91 war die erste Weltmeisterschaft und die war, meinte ich, in Amerika. Und die haben dann so Mitte 80er Jahre, 86, 87, haben die angefangen zu sagen, so, jetzt holen wir von Südamerika Spielerinnen, von Europa Spielerinnen. Dort ist der Fußball viel mehr präsent als in Amerika. Haben das auch gemacht, haben dann den ganzen College-Fußball aufbauen und haben sich wirklich vorbereitet auf die Weltmeisterschaft. Und ich meinte, die sind dann auch Weltmeister geworden. Und Amerika ist auch heute, die haben eine eigene Liga, die vermarktet es auch selber. Ist natürlich auch viel ein grösseres Land alles, aber dort ist der Fußball eigentlich so richtig angekommen. Aber auch jetzt, wenn man in Europa sieht, da ist Spanien sicher super, da ist England super, Deutschland hat da grosse Entwicklung gemacht. Norwegen ist, glaube ich, auch zweimal Europameisterin gewesen. Also ganz am Anfang sind auch die Nordländer einfach wirklich weit gewesen und gut gewesen und haben auch den Frauenfußball viel mehr noch gefördert, wahrscheinlich durch das ganze Schulsystem bedingt. Und ja, in der Schweiz hat man da einfach nicht so viel unternommen. Also man hat das so ein bisschen sein lassen. Irgendwann mal hat es das dann gegeben, dass die Mädchen dürfen bei den Buben anfangen mitschuten. Also zu meiner Zeit wäre das undenkbar gewesen, dass das möglich gewesen wäre.
Mhm. Und was braucht denn jetzt, um den Frauenfußball zu fördern jetzt in der Schweiz? Ich meine, zum Beispiel mit der EM war ja eine grossartige Sache gewesen.
Ja.
Mit den ausverkauften Stadien und einem schönen Fest eigentlich in der ganzen Schweiz. Was braucht es denn, dass der Frauenfußball den nächsten Step machen kann? Also, welche Fördermittel müsste die Schweiz eigentlich bieten, dass da wirklich ein Step vorwärts gemacht werden?
Ja, letztendlich liegt halt schon auch vieles an den Finanzen. Oder? Das ist einfach irgendwo Fakt. Jetzt klar, man kann jetzt nicht einfach klönen, es hat zu wenig Geld. Ich glaube, es ist wahrscheinlich vielschichtig. Also einerseits, glaube ich, muss die Basis, also man muss sehr viel mehr Mädchen anfangen Fußball spielen, die müssen aber dann auch irgendwo Platz finden in diesen verschiedenen Fußballclubs, so dass man einfach die Breite verbreitern kann, oder dass man viel mehr Talent dann irgendwo auch herausfindet und dass man die kann fördern kann. Dort sind natürlich die Klubs dann auch gefordert, dass sie eben die Mädchen fördern können. Wichtig ist eben auch eine Nationalmannschaft, so als Aushängeschild, wo erfolgreich ist, wo sympathisch ist, wo irgendwie die Reputation irgendwo vom Frauenfußball glaube auch ein bisschen vertritt. Damit die Spielerinnen oder die Mädchen eben auch Vorbilder haben, dass sie jemandem nacheifern können. Also, ich habe nicht gewusst, wem ich das nacheifern soll. Das war einfach nicht existent irgendwo. Es ist ja auch nie im Fernsehen gezeigt worden. Auch das, die Visibilität ist ein Thema. Ich glaube, wenn es im Fernsehen gezeigt wird, dann wird es interessanter für Sponsoren. Das ist eminent wichtig. Ohne Sponsoring wird es im Moment nicht gehen. Jetzt sind zwar an der Europameisterschaft alle Spiele mehr oder weniger ausverkauft gewesen, aber jetzt, wenn man natürlich zurückkommt in die Schweizer Meisterschaft, ja, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht grad, wird man nicht gerade überrennt. Oder? Also die Stadien sind bei weitem nicht voll. Ja. Auch die Kleinen nicht. Also das ist, ich glaube, es braucht wirklich in der Breite mehr gezieltere Förderung. Es braucht mehr auch Trainerinnen. Auch Trainer spielt keine Rolle, aber gut Ausgebildete, damit die auch wirklich das können weiterbringen können. Sonst lernen sie auch nichts. Also sie müssen wirklich gut gefördert werden, etwas können lernen und den Spass daran haben, so dass sie auch wollen, dass sie den Ehrgeiz entwickeln können und dann eben auch die Möglichkeit haben, wirklich weiterzukommen.
Mhm. Ja, wenn du jetzt gerade von der Visibilität redest, nehmen wir zum Beispiel die Leute ins Stadion Zürich. Basel hat ja zum Beispiel vor 5'000 Leuten im St. Jakob Park gespielt,
ja,
zu der Saisoneröffnung. St. Gallen weiss ich jetzt als St. Gallen auch, dass der Schnitt nicht so schlecht ist für den Frauenfußball. Ich weiss gar nicht, wie viele Leute gehen durchschnittlich an einen GC-Match.
Ah ja, das kommt jetzt wirklich auch darauf an, wenn sie in Niederhasli spielen, also die Frauen, wir reden nur von den Frauen.
Ja, ja, also
die Männer. Dann jetzt gestern war gerade Zürich, also GC Zürich, mhm, Derby. Ja, 800 würde ich jetzt sagen, sind offenbar gewesen. Ich bin nicht da gewesen. Nee. Sonst wären es 801 gewesen. Nein, aber jetzt zum Beispiel, wenn es im Stadion ist und das Spiel ein bisschen um etwas geht, also sei das Cup-Final oder irgendein Halbfinal oder Playoff-Spiel, ja, dann sind dann doch auch 3'000-4'000 dort, was doch schon vieles bedeutet. Und eigentlich, glaube ich, müssen wir halt die Spiele koppeln, irgendwo auch mit dem Männerspiel, dass die Leute, die im Stadion sind, dann einfach noch ein bisschen sitzen bleiben und dann den Frauenfußball schauen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Dann müssen wir auch von den Medien her nur ein Team dort aufstellen. Die müssen einfach noch ein bisschen länger bleiben und dann halt den Match filmen und auch noch im Fernsehen bringen. Aber so könnte man, glaube ich, schon noch ein bisschen Synergien nutzen. IB, glaube ich, macht das schon ganz gut, Bernerinnen. Die kommen auch wirklich ins Stadion und haben mehr als 5'000 Zuschauer unter Umständen. Ich glaube schon das höchste fast 10'000. Mhm. Dort geht es langsam vorwärts.
Und jetzt gerade, also eben, beim Fußball ist es ein schwierig mit dem Rasen. Zum Teil sagen sie, also ist ja immer ja, so ein komisch, mehr oder weniger komisches Argument. Und du bist ja auch beim HCD aktiv. Jetzt gerade, das Eis wird ja nicht schlechter.
Nein, das kann man noch ein paar Mal erwischen, dann geht das schon wieder.
Ist denn da beim HCD zum Beispiel auch gedacht, dass man sagt, hey, Frauenspiel machen wir jetzt gleichzeitig mit Männern, also gleichzeitig
oder
in Verbindung mit dem Männerspiel?
Wüsste ich jetzt noch nicht. Wir haben die letzte VR-Sitzung ist schon ein bisschen länger zurück. Ich weiss gar nicht, was da recht geplant ist. Sicher auch ein Ansatz. Allerdings, die Frauen jetzt beim HCD spielen immer einfach Samstag, Sonntag. Mhm. Weil sie unter der Woche, sie arbeiten halt, die können dann nicht noch irgendwie auf Freiburg oder auf Genf oder weiss der Teufel wohin. Das ist einfach ein enorm weiter Weg. Aber sicher Bestrebungen auch im Gang. Ich glaube aber, im Eishockey ist jetzt der Frauensport noch, sagen wir, noch ein bisschen weiter, also wie soll ich sagen, noch ein bisschen weiter weg jetzt vom Mannensport. Ich glaube, die Frauen haben im Fußball eher aufgeschlossen. Also, das ist ein bisschen falsch gesagt. Fußball ist einfach viel grösser weltweit irgendwie. Es ist noch viel, 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 viel mehr Geld irgendwo dahinter. Darum ist es vielleicht auch ein bisschen visibler. Aber im Eishockey hat es halt auch nicht alle Nationen, die da spielen. Und die Schweiz ist aber an sich ja gut international gesehen, auch im Eishockey. Aber jetzt einfach in der Schweizer Liga ist eher unbekannt. Oder? Das ist so, wenn ich denke, ist vielleicht Frauenfußball vor 20, 25 Jahren. Oder? Da kommen die eigenen Angehörigen den Match schauen, vielleicht noch ein paar aus dem Club und das war es dann etwa.
Ja, wenn du sagst, eben, die Frauen beim HCD sind ja, ich weiß gar nicht, hat es dort auch Professionelle darunter?
Also sie haben sicher jetzt nicht irgendeinen hohen Lohn, aber die meisten arbeiten vielleicht 50, 60, 70%, sodass sie eher am Nachmittag trainieren können. Also die opfern eigentlich viel, dass sie ihren Sport ausüben können, möglichst professionell und nicht immer erst abends um 8 Uhr trainieren und dann um 6 Uhr wieder aufstehen, um noch zu arbeiten, weil irgendwann einmal ist das einfach sehr, sehr hart, oder? Wenn das so ist und noch das ganze Wochenende sind die Spiele, also eins in Davos, eins in irgendwo. Und von dem her versuche ich schon mit einem geringeren Pensum sicher so ein bisschen Freiraum zu schaffen, dass sie einfach am Nachmittag oder am späteren Nachmittag auch ihre Trainings können, durchführen können.
Ja, und macht ihr da von der HGK aus jetzt auch, dass ihr sagt, jetzt zum Beispiel, dass ihr spezielle Angebote macht für tatsächliche Ladies-Spielerinnen, wo man dann sagen kann, hey, look, ja. Wir haben einen speziellen Arbeitsvertrag, dass ihr nachher könnt, dafür am Nachmittag trainieren könnt.
Ja, ja. So. Also wir haben ganz am Anfang, glaube ich, 6 Spielerinnen gerade aufgenommen, die frisch zu also die sind ja vom Thurgau gewesen. HCD hat die Thurgauer Mannschaft übernommen, die sind ja dann alle da raufgekommen und haben dann Jobs gebraucht, Wohnungen gebraucht, etc. gebraucht. Und wir haben, glaube ich, gerade etwa 6 angestellt gehabt. Jetzt sind die aber alle, glaube ich, wieder irgendwo an einem anderen Ort. Aber wir haben die wirklich gesagt, okay, schauen wir, wo wir die Jobs haben, wo die Frauen machen könnten. Und haben dann versucht, halt die 60%-Pensen irgendwo möglich zu machen, damit sie wirklich können am Nachmittag auch trainieren können.
Ja, und eben für die Frau ist da ja oben ja eigentlich noch schön, jetzt gerade mit der Synergie mit den Herren, weil die Herren haben ja relativ professionelles ja, Umfeld, Infrastruktur. Da könnt ihr ja tatsächlich die Ladies auch nutzen. Würde das auch etwas im Frauensport bringen, wenn mehr Vereine so arbeiten würden?
Ich glaube, jetzt im Hockey machen sie das schon ziemlich ähnlich wie der HCD. Ich finde jetzt als HCD ist das sehr gut gemacht auch, weil es ist wie unter dem gleichen Dach. Also der ganze Overhead, also CEO, Finanzabteilung etc., das ist über alles. Also die Frauen sind eine Abteilung innerhalb vom HCD. Wie die Junioren oder so. Und ich glaube, das ist recht gut, weil sie können einfach profitieren, sie können die Infrastruktur nutzen, sie können haben Zugriff oder Zugang zu den gleichen Ärzten, sie können zu den Physiotherapeuten. Und das ist eigentlich noch gut, weil es kostet natürlich sehr viel weniger, wenn das einfach unter einem Gesamtverein läuft. Das ist jetzt, im Fußball geht es ja völlig anders. Also dort haben wir das müssen rauslösen. Weil das nicht mehr Amateure sind in dem Sinn. Und dann ist das für so einen Club, so einen Verein eigentlich wie GC. Also nicht, weil Männer sind ja auch draussen, oder? Der Profi-Club ist immer draussen. Die haben ihre eigenen Finanzen etc. Aber das ist dann bei den Frauen genau das Gleiche geworden. Also es ist noch auf einmal ein grosses Budget, das passt nicht mehr in irgendeine so Vereinsstrukturen rein. Und dann haben wir das Ganze müssen rausnehmen. Aber das ist dann wie ein Start-up, wo man quasi alles muss aufbauen. Also da braucht es nachher eben auch wieder jemanden, der sich um das Gesamte kümmert. Dann braucht es jemanden, der sich um die Finanzen kümmert. Jemanden, der sich dann kümmert um den Sportchef, dass die richtigen Trainer und Spielerinnen kommen. Es braucht auf einmal ganz einen Haufen Leute rundherum, die selber nicht Fußball spielen und auch nicht irgendjemanden trainieren. Also recht viel. Die Hälfte vom ganzen Lohnniveau geht eigentlich dann wie weg für den ganzen Staff, der da rundum auch noch muss aufgebaut werden. Und das ist natürlich jetzt im Hockey, sagen wir mal, ein bisschen kostengünstiger gelungen, oder? Weil einfach der Staff rundum irgendwo auch schon da war oder zumindest in Teilen da ist, wo man darauf zurückgreifen kann.
Wie geht es? Wieso ist denn dort genau die Frau? Wie sind Sie die Frau genau rausgenommen worden? Ist das wirklich nur an der Finanzen?
Ja, also wirklich, weil es professionelle Strukturen braucht. Sonst geht das nicht. Und wenn dann das Budget halt dann 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen irgendwie wird, ja, also ein kleiner Verein, also früher dann geht's eine Frau 200'000 Budget gehabt. So, oder? Dann war niemand Profi gewesen. Das haben alle irgendwo im Nebenamt, also nicht einmal im Nebenamt, im Ehrenamt natürlich bewältigt. Und die sind einfach spielen, nicht ein Privatauto irgendwo hingefahren, haben ihre Spiele gemacht, sind wieder retour gefahren. So hat das funktioniert. Aber das ist so kommt man natürlich nicht weiter.
Ja, aber das ist ja eigentlich ein positives Zeichen, in dem Fall, dass es auch das Budget erhöht worden ist. Um so viel, dass es nicht mehr hineinpasst eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich ein Gewaltsakt, oder? So ein Budget. Ich meine, das braucht Sponsoren. Weil, wenn man im Sport ist es so, es gibt ein paar Einnahmequellen, das sind Zuschauer, das ist eben Sponsoring, das ist eigentlich der grösste Teil. Zuschauerinnen am Sponsoring, Merchandising, ja, das, so weit sind wir jetzt bei den Frauen, also jetzt dann langsam, oder so, die besten Spielerinnen, die kann man jetzt wahrscheinlich schon ein Liebli machen mit ihrem Nationen-Trikot und das wird dann auch noch verkauft, aber das müssen wir jetzt bei GC noch nicht unbedingt probieren, so viel wird wahrscheinlich nicht verkauft, aber das ist eine Einnahmequelle bei den Männern sehr stark, oder, wenn man einen Ronaldo kauft, der kommt jetzt irgendwie, kostet wahnsinnig viel Geld, aber dann verkauft man nachher unglaublich viele Trikots mit dem Namen Ronaldo drauf und der Nummer 7. Und okay, dann ist der schon fast wieder gezahlt. Und das passiert bei den Frauen so jetzt natürlich schon noch nicht. Und ja, was wollte ich sagen? Ja, das ist Merchandising, Ticketing, Eintritt, Zuschauer, Sponsoring. Was fehlt noch? Ah, Transfer. Transfer ist natürlich auch so ein Thema, wo bei den Männern heutzutage extrem viel Geld halt fließt. Und das ist bei den Frauen nicht der Fall oder noch nicht der Fall. Ist jetzt zwar auch, glaub, die erste Spielerin, die für 1 Million den Club gewechselt hat. Also das ist jetzt, aber gleich, 1 Million ist dann, das ist also vor ein paar Jahren, ist das undenkbar gewesen, undenkbar.
Wenn du Transfers ansprichst, die Super League für die Männer gilt ja eigentlich als Ausbildungsliga. Mhm. Das ist eigentlich so ein Unwort für mich. Aber ist das eigentlich auch das Ziel der Frauenliga, zu sagen, hey, wir wollen eine Ausbildungsliga sein, ein Sprungbrett für vor allem auch Schweizerinnen in höhere Ligen? Oder hat die Schweizer Liga einen anderen Anspruch?
Ich glaube, eben, man kann fast keinen anderen Anspruch haben. Oder die anderen Ligen, die sind einfach, die sind weit voraus. Also da ist einfach, das ist ganz ein anderes Niveau auch nochmal. Das muss man auch ganz klar sehen. Also die sind jetzt schon länger unterwegs, trainieren unglaublich viel, haben das Niveau erreicht, wirklich hoch. Nicht, dass es jetzt in der Schweiz klein wäre, aber es ist halt alles viel kleiner. Und es ist ganz klar, es fließt mehr Geld. Also eine Spielerin, die sagt, ja, ich will professionell spielen, die muss eigentlich ins Ausland. Dort verdient sie dann vielleicht genug Geld, dass sie einfach auch vernünftig leben kann. Und es wird vermutlich sehr ähnlich rauskommen. Was in der Schweiz dann aber jetzt einfach, was ich hoffe, ist, dass nicht nur einzelne Clubs sich weiterentwickeln. Ich hoffe wirklich, dass es bei allen geht. Weil nur dann wird das Niveau besser. Wenn es nur eine Mannschaft oder zwei sind, die da vorauseilen, ja, dann ist das eigentlich auch eine völlig unspannende Geschichte. Also ich hoffe, dass schon die 10 Mannschaften alle investieren, alle mehr daraus holen, so dass der Wettbewerb dann wenigstens in der Schweiz auch noch spielt. Dass das nicht einfach klar ist, okay, die Meisterschaft funktioniert dann zwischen diesen 2 Teams und alle anderen haben gar nichts zu berichten. Das wäre schade.
Wenn du von der Meisterschaft redest, interessiert mich jetzt einfach als Fußballfan. Was macht GC da ja?
Frauen
oder Männer? Männer, die steigen ab.
Besser auch. Hoffen wir es nicht, also das wäre für uns eben auch nicht ganz so gut. Ja, wir wollen besser sein als letztes Jahr.
Letztes Jahr sind wir in den Halbfinale gekommen.
Im Finale.
Im Finale, oh, Entschuldigung. Stimmt, Entschuldigung. Ja, in dem Fall Meister.
Das wäre das Ziel. Also wir haben es so knapp verpasst jetzt im letzten Jahr. Ja, we give our best.
Ja, sind wir gespannt. Ich würde sagen, ich könnte mit dir stundenlang reden.
Dich interessiert Fußball, gell? Wahnsinnig interessiert.
Genau, wegen dem habe ich gedacht, wir fragen mal im Publikum, ob ihr noch Fragen habt an Evelyn. Natürlich nicht nur über Fußball, über die HGK, über das Zürcher Oberland. Weißt natürlich auch viel.
Whatever.
Über die Entwicklungen der HGK. Sind da Fragen rum? Nicht gross. Haben wir ja schon, in dem Fall haben wir schon zu lange geredet.
Ich weiß nicht.
Wie spät ist denn?
Was ich auch noch wollte, anfügen eigentlich, wenn ich dürfte. Ich glaube, einer der grossen potenziellen Punkte für den Frauenfußball wären die Ausgleichszahlungen. Und die sowohl also in Verbandsgelderverteilungen, und da reden wir auch von TV-Geldern, da ist die eine grosse potenzielle Einnahme, wo du noch nicht erwähnt
ja,
hast.
Das stimmt.
Die wäre extrem wichtig und das eigentlich in ganz Europa. In den USA läuft das bereits. Mhm. Es könnte aber auch noch weitergehen. Das wäre Verbandsgelder, Umverteilungen, wo man im Prinzip den Verband, und ich sage es jetzt gerade so, wie es Nappenzoll sagen würde, wo man den Verband zwingt, zum Gelder im Frauenfußball zu geben, irgendeinen Prozentsatz. Und das geht eigentlich dann auch runter in die Kantonalförderung, in die Landesförderung, in die Nationalförderung. Dort ist nämlich genau das gleiche Thema. Bis jetzt ist der Frauenfußball so ein bisschen nice to have. Und jetzt nach der EM ist es noch nicer to have. Die Frage ist nur, was man wirklich nachhaltig will verändern. Jetzt komme ich aber zu der Frage.
Wie ist es denn in Norwegen? Du bist ja Spezialist in Norwegen.
Oder? Ja, also ich bin nicht Verbandsspezialist, zum Glück. Dort werde ich nie sein. Aber ich kenne es jetzt als Profitrainer in Norwegen. Ist es schon ein bisschen anders. Hat aber, ist auch eine vielschichtige Sache. Und zwar generell ist der Frauenfußball einen ganz anderen Status in Norwegen, als er in der Schweiz hat. Also ich mag mich an ein Zitat erinnern. Meine Tochter hat mal in der Zeitung gesagt, der grösste Unterschied, der ihnen aufgefallen ist am Anfang, als Mädchen, wenn man erzählt hat, man ist Fußballer, dann haben die Leute nicht gesagt, aha, oder oh ja, sondern ah, super, ja, was machst du sonst noch, zum Beispiel, hat sie ja gesagt. Und sonst, was machst du noch? Also so ein bisschen die Wahrnehmung vom Frauenfußball in der Liga, die ist gross. Das hat natürlich auch wieder mit der Visibility zu tun. Also man sieht natürlich im Fernsehen, die haben bessere Einschaltquoten und so weiter. Also es ist sehr vielschichtig. Und es hat mit der Geschichte der Norweger auch zu tun. Es ist eines von diesen Ländern, wie du richtig gesagt hast, wo sehr, sehr früh im Fußball dabei war, international, haben Titel geholt damals. Heute sind sie ein bisschen weiter weg, aber sie gehören doch. Also ich glaube, in der nächsten 5-Jahres-Wertung wird Norwegen wieder unter den besten 4 sein in Europa. Kommt jetzt ein bisschen auf die Champions League noch drauf an, die jetzt läuft. Ich glaube aber, also das ist ein ganz grosses Thema. Ich habe eine Forschungsgeschichte, wenn wir schon gerade bei der Forschung sind, ich habe noch eine Forschung gelesen, wo es eigentlich so ein bisschen im Bereich geht, was der Frauenfußball im internationalen Sportbereich bedeutet, respektive das Potenzial, hat man versucht herauszusehen. Und laut der amerikanischen Untersuchung hat der Frauenfußball im Moment international steht auf Nummer 1, was Wachstum anbelangt. Also auch vor allen Männersportarten. Das bedeutet, es wird die Chance, dass viel Geld reinkommt, ist da. Die Frage ist nur, wie schnell will die Gesellschaft das haben, aus meiner Sicht. Und das sage ich jetzt bewusst als Mann. Also wie viele Männer haben wir, die nicht so interessiert sind, dass die Frauen einen schnelleren Status bekommen? Und wie bereit ist man, um den beschleunigen oder eben abbremsen? Und das sind Quotenprobleme, das sind aber auch Machtprobleme, die der Fußball hat, in einem massiven Ungleichgewicht.
Ja, es sind halt wenig Frauen dabei, oder?
Ja.
Wenn man jetzt so
ja.
schaut.
Und ich glaube, ja, eigentlich meine Frage wäre dort angegangen. Ich weiss, dass du aus verschiedenen Gründen, aber ich weiss, dass du die einzige Frau bist im GC-Vorstand.
Ja.
Bei den Frauen. Wie fühlt sich das an? Und fühlst du dich gebraucht als Frau in der Rolle im Vorstand?
Ja, also das definitiv. Und ich glaube, die Männer wissen das auch. Und wie gesagt, wir haben dort schon probiert, weitere Frauen zu akquirieren. Das war eben gar nicht so einfach gewesen, um erstens einmal dann Frauen zu finden, die vielleicht den Bezug überhaupt haben zum Fußball. Das wäre schon mal auch wünschenswert, irgendwo durch, dass man das noch ein bisschen versteht. Irgendwo auch sonst einen Rucksack haben, wo man kann sagen, doch, das nützt dann auch in einem Vorstand etwas. Und viele Frauen getrauen sich dann irgendwie auch nicht oder haben einfach das Gefühl, ja, zeitlich langt mir das eigentlich auch nicht. Und darum finden wir teilweise einfach die jüngeren Frauen nicht, oder? Und was halt auch ist, der Frauenfußball, der kommt jetzt ein bisschen. Und vor 10 Jahren hat noch kaum ein Mensch danach geschrien. Und dann hat es einfach auch nie Möglichkeiten gegeben, für die Frauen im Frauenfußball irgendwo eine Arbeit zu finden oder eine Aufgabe zu finden, die dann auch gezahlt worden ist, dass sie davon leben können. Also von dem her war es ja noch schwierig für die Frauen, da eine Laufbahn zu machen im Fußball. Es gibt ganz wenige Frauen, die das geschafft haben. Mehr dann im Männerfußball zuerst und wären jetzt vielleicht auch wieder zur Verfügung, im Frauenfußball etwas zu machen. Und ich glaube, dort muss man auch diese Stellen schaffen und die Frauen müssen sich irgendwie versuchen, dort auch einzubringen und sich getrauen, auch zu bewerben. Also, wo wir gesucht haben, ja, es hat dann, du weißt es selber, oder? Es haben sich ein paar beworben. Es sind alles Männer gsi. Es ist nicht eine einzige Frau gsi, wo sich da hätte beworben. Nicht eine einzige Frau, wo sich beworben hätte, einfach so mal aufs Geratwohl hin. Also, und selbst wenn man es dann anfragt, ja, lieber doch nicht. Und, aber wir müssen dort dran arbeiten. Es muss sein, dass die Frauen sehen, es gibt Möglichkeiten, im Sport können, eine Laufbahn zu machen, eine Karriere auch zu machen. Auch als Verantwortliche rundum, als Trainerin, zuerst als Spielerin, dann als Trainerin. Aber diese Möglichkeit hat es bis heute nicht gegeben. Darum haben wir eigentlich all die Frauen, die früher gespielt haben, die haben wir eigentlich verloren für weitere Jobs, sagt das jetzt im, eben, als Trainerin oder Vorstandsmitglied. Das muss bessern, sonst haben wir die nie, dann haben wir Nachwuchs nicht. Auch in diesen Stellen haben wir sie nicht. Und dann gibt es noch andere, gibt es halt auch noch Eltern, die nicht unbedingt wollen, dass ihre Mädchen Fußball spielen. Das kommt dann auch noch dazu. Also ich habe noch Glück gehabt, dass ich einen Vater hatte, der das unterstützt hat. Aber das, zu dieser Zeit, ich bin sowas von Aussenseiterin gewesen. Es ist mir total egal gewesen, weil das halt einfach meine Leidenschaft war. Aber da hat es so viele Eltern gehabt, die gefunden haben, das ist sowas von daneben. Das ist heute schon weniger der Fall, aber ich glaube, es gibt es immer noch. Ja, die Frauen allgemein, meine auch in der Gesellschaft. Ich habe das auch mit der Greta diskutiert. Ja, wie viele Kardiologinnen gibt es denn schon? Ne? So, wie viele CEO sind Frauen? Früher hat es gar keine gegeben. Ich bin der Überzeugung, es wird im Fußball das irgendwann geben. Es wird irgendwann die erste Frau Trainerin sein von einem Mannenclub. Da bin ich, oder von einem Mann.
Ja, was denkst du, wie lange geht das ungefähr?
Bis die erste Frau ein Mann. Ja, das ist
jetzt noch spannend. Es gibt es schon, nur nicht in der Schweiz. Ja. Also in Norwegen haben wir jetzt eine in der obersten Liga. Ja.
Ah, okay.
Ja, und die ist übrigens auch noch die ist aufgestiegen, auch zweimal mit der Männermannschaft. Super. Also sehr verdient.
Okay, da müssen wir eine riesige Story machen über die Frau.
Ja, aber eigentlich ist ja das eben auch wieder das Verrückte.
Das weiss kein Mensch, oder?
Ja, das ist das eine. Aber ich finde, die Absturzhöhe ist so wahnsinnig hoch für so Frauen.
Ist ja da im Hockey auch ein bisschen passiert, oder? Mit Schilling. Wo man eigentlich, sie ist sicher top und hat da riesen Erfahrung und alles, was sie gebracht hat, aber halt nicht Erfahrung als Sportchefin gehabt. Und man tut sie als Sportchefin in einem Männerclub rein. Also das ist fast, also das ist schon sehr, sehr ein Wagnis gewesen, sage ich jetzt einmal, wo eigentlich das Scheitern fast mehr, also schon fast klar gewesen ist. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es auch an ihrer Stelle glaube ich, nicht gemacht. Also ich finde es zwar mutig, dass sie es gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen tun hat, weil sie ist einfach noch nie Sportchefin gewesen voran. Und ich glaube, also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, mich als CEO zu bewerben. Also abgesehen davon hätte man eine Stelle gar nie bekommen, wenn man ohne Erfahrung jetzt in diesem Bereich. Ich glaube halt gleich auch, jede Laufbahn braucht ein bisschen Entwicklung auch, oder? Also man muss sich den Rucksack halt ein bisschen füllen. Und das kann man auch ein bisschen schneller. Das muss jetzt nicht sein, dass man da 40 Jahre muss üben. Aber ein bisschen Erfahrung sammeln, glaube ich, das ist einfach wichtig. Sonst ist einfach das Scheiterungspotenzial ist wirklich hoch.
Wenn du da jetzt ansprichst, du hast auch gesagt, das sind relativ wenig Frauen-CEOs zum Beispiel. Meinst du das auch mit dem zu tun?
Ja gut, das ist natürlich, ich glaube, so ein allgemeines gesellschaftliches Problem, oder? Also ich glaube schon, dass es mit dem zu tun hat. Es gibt ganz viele Frauen, wo ich überzeugt bin, die haben Potenzial und die könnten das durchaus machen. Aber ob man dann Chancen bekommt, irgendwann einmal braucht es die erste Chance, oder? Dass man das machen darf. Und dann muss man sich bewähren. Und wenn man sich als Frau dann nicht bewährt, dann ist es nachher meistens schon das letzte Mal gewesen. Bei den Männern, denke ich, ist das nicht so. Auch wenn es dann das erste Mal nicht so klappt, dann gibt es dann noch zweite Chance und dritte Chance. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung im Ganzen. Und ich glaube, das zieht sich noch so ein bisschen durch. Man traut den Männern schlichtweg einmal mehr zu. Als jetzt an einer Frau. Das glaube ich, ist nach wie vor so. Das ist einfach tief verwurzelt. Da mache ich jetzt niemandem Vorwürfe. Es gibt ganz einen Haufen Männer, die sehr gerne auch Frauen fördern. Und sonst hätten wir noch gar keine CEO-Frauen oder noch gar keine, weiss nicht was, Chefärztinnen. Und das gibt es ja auch immer mehr, zunehmend. Oder? Aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen härter vermutlich, den Weg zu gehen, als geht doch. Und die Frau ist auch ein bisschen anders. Sie ist sehr viel selbstkritischer. Also eine Frau schaut das Inserat an, sagt, okay, Punkt 1, 2, 3, ein Scheissdreck. Punkt 9 habe ich nicht erfüllt. Ja, das bewirbt mich nicht. Der Mann sagt, ah, 5 Punkte erfüllt, super, das mache ich jetzt. Das kann ich schon, die restlichen 5 Punkte schaffe ich dann schon noch während dem Job. Ich sage es jetzt plakativ, es ist nicht jeder so. Aber es ist ein bisschen in der Frau, sie bewirbt sich dann, wenn sie ganz sicher ist, jawohl, das kann ich. Das kann ich wirklich. Das ist gut. Und ich glaube, Männer sind dort ein bisschen mutiger und ja, haben mehr Selbstvertrauen und denken, ja, das andere lehre ich dann schon, das geht dann schon irgendwie, oder? So, also ich merke, ja, jeder Mann ist gleich, nicht jede Frau ist gleich. Aber in der Tendenz ist das schon ein bisschen, sagen wir, bezeichnend, dass halt gleich ein bisschen so ist.
Sonst noch jemand eine Frage an Evelyn?
Läuft etwas zwischen dem Spital Davos und der Klinik Wolfgang?
Spannende Frage. Danke.
So stellen immer noch die bösen Journalisten Fragen, wo man so voll aufs Glatteis geführt wird. Nein, es läuft. Also wir haben viele Gespräche gehabt, auch sehr gute Gespräche gehabt und sind einfach zum Schluss gekommen, dass mein Synergiepotenzial, das man bei uns auf der HGK hatte, irgendwie halt doch nicht so gross ist, wie wir ursprünglich gedacht haben. Und darum haben wir dann gefunden, ja, ich glaube, für den Moment eher nicht. Haben wir noch ein paar Politiker da drin? Oder Politikerinnen? Ja.
Nein, ich komme wieder zurück zu einer einfachen Frage. Sie haben gesagt, Sie haben 200 Betten, die sind ausgelastet. Heißt das, momentan werden Patienten abgelehnt?
Nein. Nee. Also es geht relativ schnell, oder? Dass sie kommen und sind 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen da, je nachdem. Und dann gehen sie wieder. Also das ist eigentlich ein ständiger Turnus. Und wir versuchen wirklich, Patienten aufzunehmen, so gut das geht und so schnell das geht. Und versuchen das immer so ein bisschen zu steuern. Und klappt eigentlich ganz gut.
Danke.
Bitte.
Ja, sonst gerade noch eine Frage. Weil dann würde ich sagen, gehen wir zum Wein.
Ja, das ist auch eine gute Idee.
Oder?
Also die Kardiologen finden das nicht gut.
Ja, aber die brauchen ja auch ein bisschen Arbeit. Also.
Stimmt, also wir schauen jetzt dafür, dass die HGK gut geht.
Genau, schön, dass ihr da gewesen und gebt Trinkgeld an den Bau. Danke vielmals. Dann würde ich
an Danke, Yves. Merci vielmals. Ich habe mich sehr gefreut, ja, über die Einladung. Merci.
Tick, tack, tock.
Präsentiert vom Kulturplatz Davos, Kulturschuppen Klosters, Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung.